Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Elke Durak im Studio. Guten Morgen. Ist die aktive Sterbehilfe gestern Abend vom Senat beschlossen worden, diese Diskussion. Sie findet irgendwie auch in Deutschland statt. Wir führen sie fort mit der Vorsitzenden der Ethikkommission des Bundestages, Margot von Renesse, nach dieser Übersicht. Ist es. Legalisierung der aktiven Sterbehilfe durch Ärzte in den Niederlanden. Der Senat, wie gesagt, hat darüber abgestimmt. Das Gesetz ist beschlossen. Es soll wohl im Sommer schon in Kraft treten. Margot von Renesse ist Vorsitzende der Enquete-Kommission des Bundestages für Recht und Ethik der modernen Medizin. Gehört der SPD an. Schönen guten Morgen, Frau von Renesse.
Guten Morgen, Frau Durak.
Entsetzt Sie diese Entscheidung?
Also auf keinen Fall wird so etwas in Deutschland kommen. Vorgestern war ich in Frankreich, habe dort mit Kollegen diskutiert. Auch dort sieht man keine Möglichkeit und keine Notwendigkeit, die aktive Sterbehilfe, also das Töten auf Verlangen, einzuführen.
Weshalb nicht in Deutschland?
Wir haben erstens kein Gesetz und keine Strafbarkeitsbestimmung gegen Selbstmord. Jeder oder niemand kann gezwungen werden, womöglich noch mit Drohung von Strafrecht, zu leben, wenn er das nicht will. Wir haben zweitens keine Strafbarkeit der Beihilfe zum Selbstmord. Aber dass jemand einen anderen mit eigener Sachherrschaft zum Tode befördert, das wäre eine völlige Neuheit in Deutschland und es gibt dafür keine Notwendigkeit. Und nicht nur das, es ist auch in des Wortes strengstem Sinne unethisch und gefährlich.
Was unterscheidet uns denn hier in Deutschland so sehr von den Niederländern? 86% der Bevölkerung ist für das Gesetz.
Ich habe auch durchaus Verständnis dafür, dass Menschen denken, es sei sozusagen gnädig, jemanden von Schmerzen, Angst und Leid zu erlösen, indem er eben statt zu leben nun sterben kann. Aber auf der anderen Seite, man muss bedenken, dass ein solcher Todeswunsch immer sehr problematisch ist. Was ist es eigentlich, was jemanden dazu motiviert, sterben zu wollen? Es ist sehr häufig eben auch gerade ein SOS-Schrei, eine Bitte, eine dringende Bitte um Hilfe, erlöst zu werden aus Einsamkeit und Angst. Es ist sehr viel, sage ich mal, menschlich einfacher, das Leben zu beenden, auch für jemand Dritten, als das Sterben zu begleiten. Denn die sogenannte passive Sterbehilfe ist etwas ungeheuer Aktives. Es ist ja ein Teilnehmen an dem, was einem ein anderer durchmacht. Und das kann man sich auch sehr leicht ersparen wollen.
All dies aber werden sich die Holländer auch überlegt haben. Weshalb haben sie sich anders entschieden?
Also ich denke nicht, dass wir als Deutsche oder überhaupt als Dritte über die Rechtstraditionen und Moraltraditionen eines anderen Landes in Europa richten sollten. Nur eins ist klar, wir können uns sowieso als Deutsche vieles nicht leisten, was sich andere im ungebrochenen Vertrauen auf Ärzte leisten können. Und dazu kommt, dass wir eine andere Tradition haben. Bei uns ist Tötung auf Verlangen seit Beginn des Strafrechts ein Straftatbestand. Und wir wollen nicht haben, und es ist bei uns eben die Sicherheit, die wir brauchen, dass Ärzte niemals töten.
Frau von Renesse, es sind ja vor vielen Jahren auch viele deutsche Frauen in die Niederlande gereist, um dort straffrei abtreiben zu lassen. Ähnlich war es beim Umgang mit weichen Drogen. Ist nun damit zu rechnen, dass es auch so eine Art Tourismus in dieser Frage gibt?
Ich kann es mir schon vorstellen, dass man sich da erhofft, auf sanfte Weise vom Leben zum Tode befördert zu werden. Das kann sicherlich ein Interesse geben bei einigen Leuten, die einen anderen Ausweg nicht haben und nicht finden. Ich fände es besser, wir würden Sterbebegleitung intensivieren, um Menschen diesen letzten Gang, diese letzte Aufgabe, die jeder Mensch hat, denn wir alle müssen sterben, zu erleichtern und auf menschliche Weise zu machen, statt eines humanen Sterbens ein humanes Leben bis zum Tode zu bieten. Aber auf der anderen Seite, ich denke, wenn jemand sterben will in Deutschland, dann ist das relativ einfach. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu töten, wenn man das unbedingt will, dass ich nicht weiß, warum man das in den Niederlanden tun muss.
Dieser Tourismus ist ja im Grunde nicht zu unterbinden, oder sollten hier EU-Regelungen irgendwie greifen?
Es wäre gut, wir hätten damals die Konvention schon unterschrieben, die für die Anwendung von Medizin und Biologie gegenüber dem Menschen gilt. Das ist damals auch schon meine Idee oder mein Wunsch gewesen. Denn festzuhalten, was im Augenblick Konsens ist, wäre ganz entscheidend. Aber ich denke nicht, dass wir Menschen oder dass wir ein Land verurteilen sollten, wie das auch gewünscht wird, das eine andere Rechtstradition hat. Wir zumindest als Deutsche sind dazu nicht berechtigt.
Mit dem Sterben endet das menschliche Leben. Mit der Geburt hat es längst begonnen, Frau von Renesse. Es gibt Reizthemen, Reizworte, Klonen von Menschen schlechthin, Klonen zu medizinischen Zwecken und Gentests an Embryonen. Zunächst einmal Gentests an Embryonen. Sollte es das geben in Deutschland?
Im Prinzip nein. Die Vorstellung, dass wir selber Schöpfer spielen, dass wir uns aussuchen, was für ein Kind wir, nach welchen Eigenschaften wir zur Welt bringen wollen, ist deswegen so problematisch und so schwerwiegend, weil dann auch sofort das Problem der Mängelrüge auftaucht. Wenn nun ein Kind nur nicht diese Eigenschaften aufweist, und das kann derzeit und wahrscheinlich nie jemand wirklich mit allen Möglichkeiten vorhersagen, dann stellt sich dieselbe Frage, wie wenn man aus Katalog etwas bestellt hat. Gebe ich das zurück? An wen? Das Kind wird möglicherweise dann nicht angenommen, so wie es ist, und darauf hat es ein Recht und einen Anspruch. Ich denke, dass die Frage der Auswahl der Gentests an Embryonen sehr sorgfältig überlegt werden soll. Ich bin dagegen, schnelle Antworten, wenn es darum geht, schwerste Erbkrankheiten zu verhindern, die ein Elternpaar überfordern. Nicht, weil es nicht das Leben wert ist oder weil das Kind, das so geboren wird, keinen Lebenssinn hätte, sondern weil die Überforderung der Eltern, der Zusammenbruch ihrer Hilfssysteme jedenfalls ein schwerwiegender Gesichtspunkt ist. Aber einen anderen Punkt gibt es auch, nämlich immer dann, wenn man auswählt, wenn man Gentests an Embryonen macht, dann muss man auch in Kauf nehmen, dass man auch Embryonen verwirft. Und das bedeutet, dass man menschliches Leben, das man gerade gezeugt hat, wieder sozusagen wegspült. Das könnte eine Brutalisierung gegenüber menschlichem Leben nach sich ziehen, das ebenfalls sehr mit Vorsicht zu genießen ist.
Glauben Sie, dass dies wirklich auf Dauer verhinderbar ist? Und ich will es mal erweitern auf das Klonen von Menschen. Gestern haben wir gehört, dass das Klonkartell im Grunde fertig ist. Es hat ausreichend Geld, es hat die Ärzte, die wir kennen aus Italien und aus den USA. Und offensichtlich hat man auch politische Unterstützung in Israel. Die orthodoxen Juden dort wollen ihr eigenes Gesetz ändern, das Klonen erlauben. Wenn nicht, will man nach arabischen Ländern ausweichen.
Also zunächst mal muss man da einen Riesenunterschied machen zwischen dem Klonen und dem, was Sie vorher angesprochen haben, dem Gentest. Beim Gentest kann ich mir für den Fall, dass ein paar schwere Risiken, Erbschäden zu haben und weiterzugeben, da kann ich mir ein Interesse vorstellen. Beim Klonen gibt es im Grunde keins. Ich müsste jetzt etwas ausholen über die jüdische Tradition, die davon ausgeht, dass der Mensch im Grunde genommen über seinen Tod hinaus lebt durch Nachkommen. Und dann stellt sich die Frage, inwieweit ein Interesse, sozusagen ein religiös motiviertes Interesse an dem Vorhandensein von Nachkommen überhaupt sein könnte für den Fall, dass ein Mann völlig zeugungsunfähig ist. Aber ich bitte Sie, im Grunde gibt es da ein vernünftiges Interesse nicht, denn das geklonte Kind ist nicht mal mein eigenes Kind, geschweige denn das Kind seiner Mutter. Es ist im Prinzip der Bruder seines Vaters. Es ist genetisch das Kind seiner Eltern. Und ich weiß nicht, was für ein vernünftiges Interesse man haben sollte, ein geklontes Kind zu haben. Hier beim Klonen spielt der Mensch nun in der Tat Schöpfer. Er produziert ein Nachkommen, ein Wesen, das eine bestimmte Gestalt, ein bestimmtes erbliches Profil haben soll. Und da hört also wirklich die Vorstellung auf, dass der Mensch sich praktisch selber zu seiner eigenen Produktion, zu seiner Reproduktion in der Tat aufwirft und damit praktisch Grenzen überschreitet, die sehr problematisch sind.
Damit wird sich der Nationale Ethikrat befassen, der demnächst gebildet wird?
Ich denke, dass der Nationale Ethikrat sich mit denselben Themen befassen wird und vielleicht noch mit mehr. Wir haben ja einen sehr dezidierten Einsetzungsbeschluss als Enquetekommission, als wir das tun. Und dass diese Fragen für ihn auch eine große Rolle spielen werden. Ich hoffe, dass wir auch dann sehr bald in einen Dialog eintreten können.
Margot von Renesse, Vorsitzende der Bundestagsenquetekommission für Recht und Ethik der modernen Medizin. Schönen Dank, Frau von Renesse, für das Gespräch.
Bitte sehr.
Auf Wiederhören.
Mhm.
6.27 Uhr ist es. Sie hören den Deutschlandfunk.
Deutschlandfunk.
Uhr, die Nachrichten. Der Vatikan hat die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe in den Niederlanden kritisiert. In einer Erklärung hieß es, kein von Menschen gemachtes Gesetz könne die Zerstörung des Lebens rechtfertigen. Die evangelische Kirche in Deutschland erklärte, es gebe einen Anspruch auf menschenwürdiges Sterben, aber kein Recht auf Tötung. Der EKD-Ratsvorsitzende Koch sagte der Bild-Zeitung, das Gebot, du sollst nicht töten, und die christliche Überzeugung von der Unverfügbarkeit des Lebens stünden der aktiven Sterbehilfe entgegen. In den Niederlanden hatte gestern Abend nach dem Parlament auch der Senat der Legalisierung der aktiven Sterbehilfe zugestimmt.
Uhr ist es inzwischen, aktuelle Kurzinformationen. Niederlande legalisieren aktive Sterbehilfe. Das vom Senat beschlossene Gesetz soll im Sommer in Kraft treten. Hans-Peter Riel.
Noch am Tag der Abstimmung im Senat in Den Haag protestierten mehrere tausend Bürger vor dem Parlamentsgebäude gegen das neue Sterbehilfegesetz. Doch die Politiker ließen sich nicht beeindrucken. Genau wie ihre Kollegen der Zweiten Kammer stimmten die Mitglieder der Fraktionen der Regierungsparteien für das Gesetz, die der Opposition dagegen. Damit sind die Niederlande der erste Staat, der die aktive Sterbehilfe unter strengen Bedingungen straffrei stellt. Auch im Senat hatte es zuvor noch heftige Debatten gegeben. In den Niederlanden kann ein Arzt einen Patienten in Zukunft durch entsprechende Injektionen von seinen schweren Leiden erlösen, wenn dieser zuvor schriftlich den Wunsch geäußert, ein weiterer Arzt seine Zustimmung erteilt hat, die Verwandten und eine Prüfkommission informiert wurden. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt werden, droht eine Strafe von 12 Jahren.
Deutschlandfunk. Acht Uhr. Informationen am Morgen.
Weiterhin mit Frank Capellan im Studio. Herzlich willkommen, einen schönen guten Morgen.
Wohin steuert die PDS? Ist sie nach der gestrigen Entschuldigung für die Zwangsvereinigung von KPD und SPD zur SED auch im Bund koalitionsfähig? Dazu gleich Fragen an Gregor Gysi. Besser spät als nie, so gestern der allgemeine Tenor in der SPD. Die Entschuldigung der PDS für die Zwangsvereinigung von KPD und SPD vor 55 Jahren, sie wird von den Sozialdemokraten hierzulande als längst überfällig betrachtet. Auffällig ist, im Jahr vor der Bundestagswahl bekennt sich die SED-Nachfolgepartei plötzlich sehr deutlich zu ihrer Vergangenheit. Bisher zögerte die PDS absichtlich mit solchen Erklärungen. Sicherlich auch ein Grund, warum alle Versuche scheiterten, auch im Westen des Landes Tritt zu fassen. Nun also der Trendwechsel. Gregor Gysi ist nun am Telefon. Bis zum vergangenen Jahr Fraktionschef der PDS im Bundestag, immer noch Zugpferd seiner Partei. Guten Morgen, Herr Gysi.
Schönen guten Morgen.
Herr Gysi, mir sagte gestern ein PDS-Mitglied, mir reicht's nun. Ich trete aus der Partei. Was da gemacht wird, das ist Opportunismus. Das ist Anbiederung an die SPD, das haben wir nicht nötig. Wenn nicht Anbiederung, zumindest ist es ja wohl eine Annäherung an die Sozialdemokraten.
Ach, ich glaube, das hat relativ wenig mit der SPD und viel mehr mit uns selbst zu tun. Das ist nämlich der Lernprozess, für Geschichte Verantwortung zu übernehmen, auch wenn man persönlich keinen Schuldanteil hat, zum Beispiel, weil man viel zu jung ist, um mit den Vorgängen etwas zu tun zu haben. Das gilt ja nicht nur für eine Partei, das gilt für eine Gesellschaft als Ganzes. Sie kennen die Diskussion auch aus der Geschichte der Bundesrepublik in anderen Zusammenhängen und das muss eben auch meine Partei lernen. Und es gibt aber immer einige, die das stört. Ich habe mich ja schon im Dezember 89 erstmal bei der Bevölkerung der DDR für alle Untaten der SED, vor allem ihrer Führung, entschuldigt. Und irgendwann kam dann mal der Vorwurf, es muss Schluss sein mit der Entschuldigungsorgie. Es gab immer einige, die das gestört hat, die das als anbiederisch oder opportunistisch empfunden haben. Ich finde das richtig, was Gabi Zimmer gemacht hat und auch nötig. Wir hatten uns auch früher schon mit diesen Vorgängen vor 55 Jahren auseinandergesetzt. Aber so klar und so eindeutig, wie sie das gemacht hat, war es überfällig und völlig richtig. Und das nutzt der Partei letztlich, weil es uns nämlich zur Selbsterkenntnis verhilft und uns glaubwürdiger macht.
Herr Gysi, Helmut Holter, der PDS-Landeschef in Mecklenburg-Vorpommern, der ja dort mit den Sozialdemokraten zusammenarbeitet, der meinte gestern, es sei eine vertrauensbildende Maßnahme gewesen, diese Entschuldigung, die sei Voraussetzung für eine Zusammenarbeit. Das klingt ja doch danach, dass man nun die Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten möglicherweise auch im Bund will.
Also erstens haben wir ja immer gesagt, dass wir eine Zusammenarbeit mit der SPD wollen, weil wir sind ja Realisten und wissen, dass wir auf lange Zeit nicht mehrheitsfähig sind in der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, wenn wir etwas verändern wollen, geht es überhaupt nur mit der SPD oder es wird gar nicht gehen. Das ist nicht neu. Nur, wissen Sie, solche Dinge helfen dabei auch nur sehr begrenzt weiter. Dazu sind natürlich die politischen Differenzen zwischen SPD und PDS gegenwärtig zu groß. Ich sag mal Stichwort Rentenreform, ich sag aber auch Krieg gegen Jugoslawien, viele andere Dinge, wo es ja tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten gibt. Aber Sauberkeit im Umgang mit der Geschichte ist natürlich eine der zwingenden Voraussetzungen. Da muss ja auch nicht nur meine Partei kritisch sein, da müssen auch andere kritisch sein. Aber wir dürfen da nicht auf andere zeigen, sondern müssen erstmal bei uns richtig aufräumen und sagen, was da wirklich fehlgelaufen ist in der Geschichte. Es ist ja übrigens nicht nur der Zwang und der Betrug, den es bei der Vereinigung 46 gegeben hat. Was noch viel schlimmer ist, was viel seltener thematisiert ist, das ist das Jahr 52. Denn bis dahin waren wenigstens alle Vorstände in der SED paritätisch besetzt mit Sozialdemokraten und Kommunisten etc. Und dann wurde die Partei neuen Typs eingeführt und damit wurde das sozialdemokratische Element personell, aber auch inhaltlich völlig liquidiert. Das war dann sozusagen noch ein zweiter Akt, den muss man auch noch unbedingt sehr, sehr kritisch aufarbeiten.
Also da wird wohl noch mehr Folgen aufgeräumt haben, bisher allerdings nur Petra Pau und Gabi Zimmer persönlich. Denn das Ganze, die Entschuldigung von gestern, war kein Beschluss des Vorstandes. Da wird nun die Frage gestellt, warum? Haben Sie Angst vor den eigenen Mitgliedern?
Nein, ich glaube, das war Ihnen einfach auch ein wichtiges persönliches Anliegen. Und außerdem, wenn es die Vorsitzende macht, macht sie das ja letztlich immer auch im Namen der gesamten Partei. Und da wird es einige geben, wie bei uns immer, die das kritisieren. Vor allen Dingen so, sage ich mal, von der Sprecherin und Sprechergilde. Aber es wird auch sehr viele geben, die das richtig finden und die das, für die das ja auch die Arbeit erleichtert in der Kommune vor Ort, wo es ja auch vielfältige Formen der Zusammenarbeit mit Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gibt. Ich stelle immer fest, weil immer gesagt wird, so die Alten und die Basis, die ist so schwierig. Das stimmt gar nicht. Wenn ich dort bin, die akzeptieren das.
Welche Rolle spielen denn die Alten?
Viel dogmatischer als manche Alte, ja. Also das ist oft gar nicht eine Generationsfrage.
Welche Rolle spielen die noch, die Alten, die ehemaligen SED-Anhänger in ihrer Partei?
Naja, die spielen natürlich eine Rolle, weil sie ja ihre ganze Kultur, ihre Sicht auf die Dinge mit einbringen. Aber wissen Sie, die ganz Alten zum Beispiel, da stelle ich fest, die sind ja um ihr Ideal eigentlich auch dreimal in ihrem Leben betrogen worden. Die sind zum Teil viel verständiger. Also es gibt manchmal mit 50-Jährigen mehr Schwierigkeiten als mit 70- oder 80-Jährigen. Also das ist zumindest meine Erfahrung von Basisveranstaltungen.
Gut, dann sprechen wir mal über die Jüngeren. Braucht die PDS noch die kommunistische Plattform, wo ja einige Jüngere auch sind, aktiv sind?
Ja, ach wissen Sie, brauchen würde ich sagen nicht, aber sie sind nun mal da. Und das Wichtigste ist, dass wir sie integrieren und dass vernünftig mit ihnen umgegangen wird und dass sie sozusagen sich voll zur Demokratie bekennen. Eins muss doch klar sein, die PDS ist nur dann glaubwürdig, wenn sie vermitteln kann. Von ihr wird es nichts anderes mehr geben als demokratische Form. Alles, was mit Gewalt, mit Diktatur, mit Zwang zusammenhängt, lehnt sie konsequent ab. Und das, und insofern ist das eben wichtig, was Gabi Zimmer gemacht hat, ist nur dann glaubwürdig, wenn man damit auch in der Vergangenheit vollständig aufräumt. Und Wissen Sie, bei der kommunistischen Plattform ist es auch so, so viel sind das ja nicht. Ich kenne da Mitglieder, die sind wirklich ganz anständige Genossinnen und Genossen, und da hätte ich keine Zweifel, dass die nichts anderes wollen als Demokratie. Die wollen sich eben nur auch zu diesem kommunistischen Ideal, das ja ein schönes ist, bekennen. Und dann gibt es eben in der Gilde auch dort der Sprecherinnen und Sprecher wieder einige, denen ich deutlich misstraue, und das sage ich ja auch. Und solche Auffassungen, die müssen wir eben marginalisieren in der Partei, das ist wichtig.
Herr Gysi, Sie haben eben gesagt, warum es mit der SPD zurzeit noch nicht geht. Wir haben gestern Abend mit Egon Bahr gesprochen, dem früheren SPD-Ostpolitiker, und haben auch ihn gefragt, warum eine Koalition derzeit noch nicht möglich ist. Hier mal seine Antwort.
Die Partei hat keine wirkliche Position zur Nation, sie hat keine Position zu Deutschland. Was die Außenpolitik angeht, ist ja noch nicht einmal die PDS bereit, die deutsche Handlungsfähigkeit zu akzeptieren, wenn es darum geht, dass die Vereinten Nationen in ihrer Verantwortung zum Beispiel friedenssichernde oder friedenswiederherstellende Operationen machen. Und das alles ist durch den Akt der PDS jetzt nicht erfüllt. Das bleibt weiter offen.
Egon Bahr, über die PDS, liegt er da ganz falsch?
Nee, also nur das Problem mit der Nation hat natürlich die deutsche Linke insgesamt. Das ist kein spezifisches Problem der PDS, das gibt es auch in der Sozialdemokratie, das gibt es übrigens bei den Grünen, obwohl ich die nicht als links bezeichne, auch. Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich habe dazu fast ein eigenes Kapitel in meinem Buch geschrieben, weil das wirklich sehr kompliziert ist. Das kann ich mit ein, zwei Sätzen nicht machen. Aber wahr ist eins, eine Partei kann eine Gesellschaft nur dann verantwortlich verändern, wenn sie sich als Bestandteil der Gesellschaft versteht und nicht etwa von außen drauf blickt, was einige Linke tun, die sich immer nie so zur Nation dazugehörig fühlen. Das geht nicht. Da muss noch einiges passieren.
Ist denn die Außenpolitik der größte Knackpunkt?
Mit der Außenpolitik, da hat er schon recht. Ich weiß bloß nicht, warum nun gerade deutsche Soldaten überall Ordnung schaffen sollen. Also da würde ich gerne auch mit Egon Bahr noch weiter streiten. Da haben wir halt eine andere Auffassung. Und da wird sich ja auch noch einiges entwickeln, denn da gibt es ja auch Bewegung in der SPD. Nur, eins ist doch auch klar, ich sage ja, 2002 sehe ich da nichts real, das ist nicht die Frage. Und dennoch, der Kern der Auseinandersetzung des nächsten Jahrhunderts wird die soziale Frage sein. Und da wird die SPD auch eines Tages vor der Frage stehen, mit wem kann man die soziale Frage gerechter anpacken? Mit der CDU, mit den Grünen, mit der FDP oder mit der PDS? Und je linker sie da wird, im Augenblick sieht das nicht so aus, desto eher wird sie akzeptieren, die soziale Frage löst man am leichtesten mit der PDS.
Also aber im kommenden Jahr noch keine Koalition zwischen SPD und PDS.
Es gibt ja auch andere Formen von Verantwortung. Man muss ja nicht gleich eine Koalition machen.
Okay, wir werden sehen.
Man kann auch in anderer Form schon durchaus mitgestalten, auch nicht nur in parlamentarischer Opposition. Da gibt es viele Zwischenstufen und da wird sich vieles entwickeln, da bin ich ganz sicher.
Gregor Gysi war das heute Morgen im Deutschlandfunk. Danke Ihnen, auf Wiederhören.
Bitte Wiederhören.
8:29 Uhr, eine Minute vor 8:30 Uhr.
Deutschlandfunk.
Uhr, die Nachrichten. Bundeskanzler Schröder hat die Bundesgartenschau in Potsdam eröffnet. In seiner Rede sprach Schröder von einem Zeichen des Aufbruchs im Osten. Bis zum 7. Oktober erwarten die Organisatoren 2,5 Millionen Besucher. Für die Schau unter dem Motto Gartenkunst zwischen gestern und heute ist in den vergangenen 3 Jahren ein 73 Hektar großer Park im Norden der brandenburgischen Landeshauptstadt entstanden.
Deutschlandfunk, Informationen am Abend.
Im Studio ist Elke Durak. Guten Abend, meine Damen und Herren. Und nun also Potsdam, Bundesgartenschau, die 26. wieder im Osten, also doch blühende Landschaften. Brandenburg, Streusandbüchse und Seenlandschaft, Land der Flüsse und Wälder. Nicht nur die Gegend rund um Potsdam war seit eh und je reizvoll und landschaftlich bezaubernd. Mit dem Aufschwung der letzten 10 Jahre aber gewiss noch ein Stückchen mehr. Und inzwischen haben dies auch die Neuberliner entdeckt, allen voran der Bundeskanzler, der heute in Potsdam vor lauter Begeisterung fast seinen Auftritt versäumte.
Ach so, jetzt hätte ich bald vergessen zu sagen, hiermit ist die Bundesgartenschau eröffnet, mein Name.
Schröder sagte, er könne sich keinen besseren Standort als Potsdam für die Buga im 50. Jahr ihres Bestehens vorstellen.
Es gibt, denke ich, kaum einen besseren Ort eine Bundesgartenschau abzuhalten als Potsdam. Eine Stadt, in der man von jeher Tradition und Moderne miteinander verbunden hat.
Die brandenburgische Landeshauptstadt profitiert schon jetzt von den 311 investierten Bugermillionen, mit denen unter anderem auch die Fern- und Nahverkehrsanbindung verbessert wurde. Dadurch sollen die erwarteten 2,5 Millionen Buger-Besucher die vier verschiedenen Schauplätze im Innenstadtbereich und am nördlichen Stadtende bequem erreichen können. Wichtig für die Stadtväter ist auch, dass die Potsdamer die Buger als angenehm und wichtig für die Stadt betrachten.
Ich habe mir vorgenommen, hier öfter herzugehen, um mir das alles in Ruhe anzuschauen.
Die gute Mischung hat mich auch begeistert.
Also wunderschön, also ich bin angenehm überrascht.
Richtig toll.
170 Tage lang steht die Gartenschau den Neugierigen offen und am 7. September feiert hier sogar Bundespräsident Johannes Rau den 50. Jahrestag der Buga. Und Potsdam als brandenburgische Landeshauptstadt ist darauf genauso stolz wie vorbereitet, sagt Ministerpräsident Manfred Stolpe.
Nach Cottbus an der Spree kann jetzt in Potsdam an der Havel die hohe Kunst und auch die reiche Pracht und Vielfalt der brandenburgischen Gärtner und Landschaftsgestalter erlebt werden.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Mit Hubert Arnim Ellison, ich wünsche Ihnen eine angenehme Mittagsstunde. Die österreichischen Bundesbahnen haben einen neuen Vorstand.
Neuer ÖBB-Generaldirektor wird der 54-jährige Deutsche Rüdiger Vormwalde. Er ist derzeit Chef der Berliner Verkehrsbetriebe, hält sich bereits in Wien auf und hat gestern auch schon an der Aufsichtsratssitzung teilgenommen.
Er gilt als Sanierer der Berliner Verkehrsbetriebe und so wird ihn uns auch Birgit Schwarz schildern in ihrem Porträt des neuen ÖBB-Chefs. Dazu sagen muss man vielleicht, dass sein Konzept und der Erfolg der Sanierungsarbeit in Berlin nicht ganz unumstritten war. Er hat, so heißt es seitens der Grünen, die Fahrpreise in Berlin verdoppelt und dafür einen 20-prozentigen Rückgang der Passagiere in Kauf nehmen müssen. Was es sonst zu Rüdiger Vormwalde zu sagen gibt, hören Sie von Birgit Schwarz.
Rüdiger Vormwalde hat sich bei den Berliner Verkehrsbetrieben einen Ruf als erfolgreicher Sanierer erworben. Seit 1994 ist er dort Vorstandsvorsitzender. In dieser Zeit sind die Berliner Verkehrsbetriebe von einem reinen Staatsbetrieb zu einer relativ eigenständigen Anstalt öffentlichen Rechtes umgewandelt worden, mit dem Ziel, Kosten zu sparen und dadurch wettbewerbsfähig zu werden. Tatsächlich hat sich die Zahl der Beschäftigten bei der BVG während Vormwaldes Amtszeit von 26.000 auf rund 14.000 reduziert. Der Kostendeckungsgrad ist von 35% auf über 60% gestiegen. Gleichzeitig hat Vormwalde die Serviceleistungen der Berliner Verkehrsbetriebe verbessert, mit Kleinigkeiten. Etwa, dass aus den Bahnhofslautsprechern heute nicht mehr alleine ein schroffes Zurücktreten tönt, sondern ein freundliches Bitte dazu gesagt wird. Außerdem gibt es eine Beförderungsgarantie. Das bedeutet, die Verkehrsbetriebe übernehmen Putzerei- oder Taxirechnungen, wenn die Kunden einen Schaden erleiden durch schmutzige Fahrzeuge oder wenn ein Bus oder eine U-Bahn ausfällt.
Thank you.
Musik.